darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung Chromatographie und Massenspektrometrie in der klinischen Diagnostik. Der eine oder andere kennt mich vielleicht ja schon von der Laborführung. Für die anderen möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Frank Kannenberg und ich arbeite hier im Zentrallabor des UKMs im Bereich Sonderanalytik, insbesondere eben auch in dem Bereich Massenspektrometrie und Chromatographie und deshalb eben hier auch mein Thema. Es ist also eine Technik, gerade die Massenspektrometrie, die in der Zukunft in der Labordiagnostik noch deutlich eben an Bedeutung gewinnen wird, gerade in Ihrem Berufsleben wird es also eine Technik sein, die sich da noch sehr, sehr stark weiterentwickeln und ausbreiten wird. Nun, ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben, so als kleine Wiederholung zur Chromatographie, Geschichte, Prinzip. Als wir da haben, die Dünnschichtchromatographie, HPLC, GC und dann eben auch die wichtige Massenspektrometrie mit den MS-Kopplungen. Nun, als Begründer der Chromatographie gilt der russische Botaniker Michael Svet. 1903 hat er also diese Technik sozusagen erfunden und eben auch den Namen Chromatographie geprägt. Das heißt ja übersetzt sozusagen mit Farbe schreiben aus dem Griechischen. Sie können das auch nach neuer deutscher Rechtschreibung gerne mit F schreiben. Ich mag das PH immer noch lieber. Und was hat Herr Svet gemacht 1903? Er hat Chlorophyll aufgetrennt. Und zwar hat er dazu so eine Glassäule genommen und die mit einem festen Material, Calciumcarbonat, gefüllt und hier oben jetzt die Probe, die Chlorophyllprobe, aufgegeben. Und nun muss man wissen, Chlorophyll ist ein Gemisch aus mehreren Farbstoffen sozusagen, aus mehreren Bestandteilen. Und wenn man jetzt hier oben Petrolether aufgibt, das hat der Herr Svet gemacht, und das hier unten auffängt und immer wieder neues Petrolether nachgießt, dann trennt sich also diese Bande von ursprünglich ja, einem Gemisch mit der Zeit auf in mehrere Banden. Also hier zum Beispiel Chlorophyll A, Chlorophyll B. Und daher eben auch der Name mit Farbe schreiben, weil man hier eben damals diese schöne Auftrennung in grüne, rote und dunkle Komponenten dann nochmal sehen konnte. Ja, was lernen wir daraus? Was ist Chromatographie? Chromatographie ist also eine Trenntechnik für ähnliche Moleküle aus komplexen Gemischen. Und die Analyte werden in einer mobilen Phase gelöst. Das wäre also der Petrolether hier bei dem Zwetschgen-Experiment. Und dann durch eine stationäre Phase, also dem Calciumcarbonat, transportiert. Und die Phasen wählt man jetzt so, dass sich die Analyten unterschiedlich in diesen Phasen verteilen. Und dadurch entstehen dann Mobilitätsunterschiede und die einzelnen Probenkomponenten trennen sich im günstigsten Fall dann alle in einzelne Banden auf, so wie das beim Chlorophyll gerade zu sehen war. Hier sieht man das nochmal in einer etwas anderen Darstellung, wie das nun funktioniert. Wir haben also hier nochmal die mobile Phase in Gelb und die stationäre Phase in Grün. Da geben wir am Anfang ein Probengemisch von roten und blauen Molekülen auf. Und die stationäre Phase ist fest, die mobile Phase wird jetzt immer ständig an der stationären Phase vorbei bewegt. Und dadurch müssen die einzelnen Analytkomponenten immer wieder zwischen der mobilen und stationären Phase wechseln. Also es muss sich immer wieder ein Gleichgewicht einstellen. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, die blauen Moleküle sind also viel lieber, halten sich viel lieber in der stationären Phase auf, während also die roten sich eher in der mobilen Phase aufhalten. Und dadurch, dass dieses Gleichgewicht immer wieder sozusagen durch den Fluss gestört wird und sich immer wieder einstellen muss, kommt es dann letztendlich am Ende zu einer Trennung, wo also hier jetzt die roten Moleküle als erstes von der Säule eluieren und die blauen eben etwas später. Hier in einer etwas anderen Darstellung nochmal sieht man auch die wichtigsten Komponenten von so einem chromatographischen System. Das ist also hier die Säule, das Herzstück, auf der eben die Trennung stattfindet. Wir brauchen einen sogenannten Injektor, wo die Probe, das Gemisch, aufgegeben wird. Und wenn die Komponenten dann nacheinander von der Säule wieder eluieren, muss ich sie auch irgendwie detektieren mit einem Detektor. Und dann bekomme ich letztendlich für jede einzelne Substanz einen sogenannten Peak. Das entspricht dann eben letztendlich dem Chromatogramm, was daraus entwickelt wird. Ja, wie kann man die Arten der Chromatographie mal unterteilen, um da mal ein bisschen System reinzubringen? Gibt es zunächst einmal die planare Chromatographie. Das kennen Sie alle. Das ist ein Schülerversuch, wo Sie einfach Tinte auf so ein Filterpapier aufträufeln. Und wenn Sie das also befeuchten, dann wird die Tinte eben durch die Kapillarkräfte nach außen gedrängt und man beobachtet dann eben, dass das Tinte-Gemisch sozusagen sich in einzelne Farbkomponenten auftrennt. Das ist also wirklich die allereinfachste Art der Chromatographie. Wird heute auch noch als Dünnschichtchromatographie technisch angewandt. Das zeige ich Ihnen gleich noch zum Beispiel zur Reinheitskontrolle von Medikamenten in der Medikamentenherstellung. Dann, wie gerade gesehen, die Säulenchromatographie. Das sind eben gepackte Säulen, wie Herr Zwett sie benutzt hat. Auch sowas wird eben noch benutzt, um, wenn man größere Mengen an Mischungen hat, zum Beispiel eben auch in der Medikamentenherstellung, dann möchte man die ja auch sauber haben, rein haben, von Begleitstoffen befreit haben. Und da wird das eben noch in der präparativen Chromatographie auch benutzt. Ansonsten Flüssigchromatographie, HPLC, Gaschromatographie. Und dann gibt es noch was Besonderes, die Chromatographie mit sogenannten überkritischen Fluiden. Überkritische Fluide, das ist sowas zwischen Flüssigkeit, also HPLC und Gasen, Gaschromatographie. Da kann man dann also besondere Trennungen machen, zum Beispiel mit überkritischem CO2. Ja, nur kurz zur Wiederholung, das kennen Sie sicher, die Dünnschichtchromatographie. Sie haben hier so eine Karte mit Silikagel oder Kieselgel, was dann auf so eine Glasplatte oder auf eine Aluminiumplatte aufgebracht ist, eine Schicht. Und hier geben Sie jetzt Ihre Substanzgemische auf, tauchen das hier unten in so ein Fließmittel oder Eluenten. Und allein durch die Kapillarkräfte werden dann diese Analyten quasi nach oben bewegt und trennen sich dann durch die Adsorption auf der Kieselgelschicht nacheinander auf. Jetzt gibt es dabei ein Problem, das Kieselgel, was da aufgebracht hat, das ist von Hause aus polar. Und Sie kennen ja den Grundsatz, Gleiches löst sich gern in Gleichem. Also polare Substanzen würden jetzt auf dieser Kieselgelplatte haften bleiben, also laufen im Prinzip nicht. Und dafür braucht man dann einen bestimmten Trick, den ich Ihnen dann gleich zeigen werde. Ja, so ein DC-Chromatogramm, wenn es denn mal fertig gelaufen ist, zeigt dann eben die einzelnen Flecken. Das wäre jetzt hier mal ein Beispiel aus der Praxis. Diese Probe wäre also rein, wenn man sich das jetzt in der Medikamentenherstellung vorstellen würde, während also hier die anderen noch von der Synthese mit Begleitstoffen verunreinigt sind. Also man benutzt das durchaus immer noch als Schnelltest und man kann die Lage dieses Flecks mit dem sogenannten RF-Wert charakterisieren. Der ist also hier jetzt substanzspezifisch. Ja, wie ist das nun mit polaren Substanzen, die ja auf klassischem Kieselgel nicht laufen, sich nicht trennen lassen? Da gibt es also den Trick, dass man auf die Kieselgeloberfläche, das ist ja Siliziumdioxid, dass man da solche unpolaren Gruppen aufbringt, können also hier solche langen Methylgruppen sein oder sogar eben auch chirale Gruppen, wenn man Enantiomeren differenzieren will, ist ja zum Beispiel ganz wichtig, Sie kennen alle das Kontergan, wo eben die beiden Enantiomere existieren, das eine aber eben nur die Mutagen wirkt und das andere eben eigentlich ein ganz gutes Schmerzmittel ist. Und sowas muss man eben bei der Medikamentenherstellung dann auch berücksichtigen und auftrennen, gut auftrennen. Man kommt dann durch diese Modifikation des Siliziumdioxids, was eben polar eigentlich ist, zu sogenannten Umkehrphasen, Reversed Phase Phasen, mit denen man dann eben auch die polaren Substanzen dann analysieren kann. Ja, schauen wir uns mal ein HPLC-System an. Wir haben also hier als Herzstück natürlich die Säule zur Trennung. Ich muss durch das System einen Eluenten bringen, also die mobile Phase ist ja hier flüssig bei der Hochdruckflüssigkeitschromatographie oder High-Performance-Liquid-Chromatographie, wie sie heute auch genannt wird. Und diese mobile Phase, die muss ich ja aktiv durch das System pumpen. Das heißt, ich brauche also eine oder mehrere Pumpen sogar, wenn ich Lösungsmittel mischen möchte, vielleicht auch noch einen Mischer. Und das sind also Drucke von ja, durchaus 500 bis zu 1000 Bar und mehr, die also hier aufgebracht werden müssen. Und daher kommt eben auch der Name Hochdruckflüssigkeitschromatographie. Irgendwie muss ich die Probe dann hier einbringen in den Fluss. Und dann wird sie eben hier an der Trennsäule getrennt. Ich kann dann noch einen Säulenofen drumherum bauen, um halt bestimmte Optimierungen für bestimmte Trennungen dann umzusetzen. Ja, ich habe mal so eine HPLC-Säule hier mitgebracht. Es ist also so, dass das Kieselgel hier in einem Stahlmantel eingebracht ist, eben aufgrund dieser hohen Drucke. Und ein ganz einfacher Trennmechanismus, den man sich so vorstellen kann, ist halt, dass das Kieselgel ganz, ganz viele feine Poren hat und die kleinen Substanzen jetzt sehr tief in diese Poren hinein wandern, während also die großen sozusagen schneller an diesen Poren vorbei sind und dann zuerst von der Säule eluieren würden. Das ist ein Mechanismus in der HPLC. Ja, jetzt mal aus der Praxis der klinischen Analytik. Hier ist zum Beispiel Amiodaron, ein Herzantiarrhythmikum analysiert. Das ist also hier der Peak Nummer 3. Man sieht also hier schon ein fertig entwickeltes Chromatogramm. Und detektiert wird das Ganze hier, das ist also der einfachste Detektor in der HPLC, mit einem Photometer sozusagen. Und immer wenn jetzt halt eine bestimmte Substanz, die bei einer ganz bestimmten Wellenlänge adsorbiert, von der Säule eluiert oder durch den Detektor fließt, dann wird die eben durch den Detektor entsprechend gesehen, registriert und dann bekomme ich hier so ein entsprechendes Signal. Substanzspezifisch ist dabei allerdings jetzt nur zunächst mal die Zeit, wann diese Substanz von der Säule eluiert. Ansonsten habe ich keine weitere Aussage über die Substanz, weil das Photometer, dem ist ja egal, außer die Wellenlänge, gut, die ist noch recht spezifisch. Aber ansonsten muss ich bei so einem allgemeinen Detektor die Substanzen, um sie identifizieren zu können, auch im Labor haben und als Standard im Prinzip einmal laufen lassen, damit ich weiß, wie dann die Retentionszeit ist. Jetzt will ich ja dann auch noch quantifizieren, das heißt, das geht über die Höhe und die Fläche dieser Peaks. Die sind proportional zur Konzentration und über eine Kalibration kann ich dann eben einfach entsprechend quantifizieren. Ja, nun kann so ein chromatographischer Lauf auch schon mal eine halbe Stunde oder länger dauern. Und um das Ganze zu beschleunigen, benutzt man also heute solche kürzeren, kleinen Säulen, die also teilweise eben nur noch so bis zu 3 Zentimeter lang sind. Und das Ganze bringt also wirklich eine ganze Menge in der Geschwindigkeit. Wenn man sich hier mal die klassische Säule ansieht, dann braucht man also hier noch 25 Minuten für so einen Lauf. Und hier unten bei der kurzen Säule, da sind es also schon nur noch 3 Minuten. Und das erreicht man dadurch, dass diese Partikel, das Kieselgel, also sehr, sehr feinporig ist. Und dann eben auch diese Trennleistung vollbringen kann. Dafür muss ich aber eben sehr, sehr hohen Druck aufwenden, damit ich eben durch dieses sozusagen dicht gepackte Kieselgel eben auch noch was durchpumpen kann. Aber letztendlich brauche ich eine deutlich kürzere Analysendauer, brauche weniger Lösungsmittel, ist gut für die Umwelt, muss allerdings darauf achten, dass ich dann eben auch einen schnellen Detektor habe, der dann diese Peaks, die dann vielleicht nur noch eine halbe Sekunde oder so andauern, dann auch so schnell registrieren kann. Hier mal so was Kurioses am Rande zum Thema Detektoren. Es gibt einen sogenannten sensorischen Detektor, der eben benutzt wird bei der Firma Simreis. Die machen Aromaanalytik hier ganz in der Nähe in Holzminden. Und ja, es gibt also noch keinen Detektor, der eben den menschlichen Geschmack sozusagen nachahmen kann. Das heißt, das, was von der HPLC runterkommt, das Eluat, wird also sozusagen verkostet und geschmeckt. Und dann machen sich also hier diese Mitarbeiter entsprechende Notizen, wie dieses Aroma denn jetzt schmeckt zum Beispiel. Oder ob es eben sauber ist. Da gibt es also für den menschlichen Geschmack noch kein technisches Pendant sozusagen. Ja, gucken wir uns jetzt die Gaschromatographie an. Wir nehmen jetzt statt der flüssigen mobilen Phase, nehmen wir jetzt Gas als mobile Phase. Das ist in der Regel heutzutage Helium, kann auch Wasserstoff oder Stickstoff sein. Und da habe ich ja eben den großen Vorteil, da brauche ich einfach nur die Gasflasche aufzudrehen. Ich muss das also nicht durch das System pumpen. Und die Gaschromatographie hat eben gerade für kleine, unpolare Moleküle ihre große Stärke, weil sie da eine sehr, sehr hohe Trennleistung hat und die Empfindlichkeit auch entsprechend hoch ist. Bei Gas muss ich natürlich eben auf andere Dinge wieder achten. Ich brauche Gasleitungen, der operative Aufwand ist vielleicht ein bisschen größer. Und noch etwas ganz Entscheidendes. Ich mache ja Analytik im Gas, das heißt, ich muss meine Analyten, meine Probe erstmal irgendwie in die Gasphase auch bringen. Das heißt, ich muss die verdampfen. Und bei diesem Verdampfungsprozess ist es eben wichtig, dass mir meine Analyten, die ich analysieren will, nicht zerbrechen, also nicht kaputt gehen. Das heißt, eine ganz wichtige Bedingung bei der Gaschromatographie ist unzersetzte Verdampfbarkeit. Hier nochmal im Überblick, so ein gaschromatographisches System. Wie gesagt, hier habe ich einfach die Gasflasche. Der Druck ist schon da, den regle ich dann eben mit dem Flusscontroller. Es geht dann wieder hier durch die Säule. Hier bringe ich wieder die Probe in das System und Detektor und Aufnahmegerät sind eben entsprechend analog wie bei der HPLC. So würde das zum Beispiel bei uns im Labor aussehen. Ja, jetzt schauen wir uns auch mal so eine GC-Säule an. Die sehen ein bisschen anders aus. Die gaschromatographischen Säulen bestehen aus ganz, ganz dünnen Glaskapillaren. Ich weiß nicht, ob man das soweit sehen kann. Die sind also nur 0,1 bis 0,5 mm dick im Innendurchmesser und zerbrechen zum Glück nicht, weil da also so ein schöner Kunststofffilm aufgebracht ist. Da muss man also schon wirklich Kraft anwenden. Das heißt, ich habe also hier eine wirklich hauchdünne Glaskapillare und wenn Sie sich jetzt fragen, wo ist denn ja jetzt die stationäre Phase für die Trennung, die ist als ganz, ganz dünner Film innen auf der Säule aufgebracht. Der Film ist also nur so 0,1 bis vielleicht 1 Mikrometer dick und den gibt es eben dann auch in entsprechend unterschiedlichen Polaritäten je nach Trennproblem. Hier nur kurz den Injektor. Sie bringen also die Probe, das ist in der Regel nur ein Mikroliter, sehr, sehr wenig in der Gaschromatographie, eben sehr empfindlich. Durchstechen Sie durch so ein Septum, im Grunde ist das so ein heißes Rohr, wo Sie dann, was Sie dann aufheizen und die Probe dann in die Säule verdampfen. Zum Teil wird eben auch noch ein großer Teil der Probe einfach durch den Split abgelassen. Oft braucht man nur ein Hundertstel Teil der Probe. Ja, dann zum Detektor. In der HPLC hatten wir gerade das Photometer sozusagen als ja, universellen Detektor. In der Gaschromatographie ist das der Flammenionisationsdetektor oder kurz FID. Der funktioniert so, dass man immer, wenn man organische Substanzen verbrennt, entstehen bei dieser Pyrolyse Ionen und Elektronen. Das geht also insbesondere gut für Kohlenwasserstoffverbindungen und die Elektronen kann ich dann natürlich entsprechend abfangen und bekomme dann immer, wenn so eine Substanz von der Säule eluiert und verbrannt wird, ein entsprechendes Signal. Auch in der GC gibt es so einen kuriosen Detektor, das ist der sogenannte Sniffer, olfaktometrische Detektion ist der Fachbegriff dafür. Und da wird also die Probe am Ende der Säule abgerochen. Auch das braucht man, weil es eben für die Nase noch keinen so guten technischen Ersatz gibt. Und das wird zum Beispiel in der Parfüm- und Nahrungsmittelindustrie benutzt, um halt Gerüche halt zu klassifizieren und zu detektieren. Ja, kommen wir zurück zu klinischen Anwendungen. Typische Anwendung ist in der Toxikologie Blutalkohol. Sie wissen das aus der Presse, immer wieder kommt es auch heutzutage noch zu Methanolvergiftungen. Hier sehen Sie noch ein paar Fälle, die noch gar nicht so lange her sind. Und das ist also wirklich so eine klassische Analyse, mit der man eben auch die verschiedenen Alkohole chromatografisch auftrennen kann. Sie sehen also hier jetzt Methanol als Peak 3 und Ethanol wäre dann hier zum Beispiel Peak Nummer 5. Und Sie wissen alle, das Methanol ist eben giftig. Wie behandle ich so eine Methanolvergiftung? Ganz schnell. Genau. Denn Ethanol, das wissen Sie, wird ja eben langsam über den Citratsäurezyklus abgebaut, es entsteht Essigsäure, während eben das Methanol zu Formaldehyd umgesetzt wird, und zwar sehr schnell, und es entsteht eben Ameisensäure und es kommt dann zur metabolischen Azidose. Hier sehen Sie mal ein Beispiel von einer Patientin, die dann mit 3 Promille Methanolvergiftung eingeliefert worden ist und hier dann sofort auch mit Ethanol haltend auf 1 Promille sozusagen behandelt worden ist. Das ist halt eine Konkurrenzreaktion dann mit dem Methanol und sie gewinnen erstmal Zeit und können über Hämodialyse dann Gifte eliminieren, Folsäure geben, um den Ameiseabbau dann entsprechend entgegenzuwirken oder Natriumhydrogencarbonat gegen die Azidose. Ja, ein sehr interessantes klinisches Bild hat das sogenannte Smith-Lemli-Opitz-Syndrom, das ich Ihnen hier mal vorstellen möchte, kurz auch SLO-Syndrom. Und man sieht, es kommt da also zu ganz massiven Missbildungen hier bei einem Neugeborenen hier an unserer Klinik. Und was steckt dahinter? Es ist ein vererbbarer Defekt der Cholesterin-Biosynthese. Kommt nicht so häufig vor, es ist nur 1 zu 50.000, dennoch eben wirklich sehr schwerwiegend, wie Sie gerade gesehen haben, diese schweren Missbildungen. Und charakteristisch ist bei diesen Patienten, dass Cholesterin eben sehr stark erniedrigt ist. Das sind also Größenordnungen von ja, vielleicht nur wenigen 10 Milligramm pro Deziliter, normal sind ja beim Cholesterin so etwa 200. Und stattdessen reichert sich bei diesen Patienten 7-Dehydrocholesterin und 8-Dehydrocholesterin an. Und das Problem ist jetzt, dass in der normalen Routinediagnostik, wenn Sie also jetzt im Labor Ihre Cholesterinwerte stimmen lassen, dass diese Routinetests, die ja auf Immunoassays normalerweise basieren oder Enzymassays, dass die halt nicht differenzieren können zwischen dem 7-Dehydrocholesterin und dem Cholesterin. Wird also in der Routinediagnostik entsprechend nicht erkannt. In der Gaschromatographie sieht es dann so aus, dass Sie also hier wirklich die Auftrennung sehen. Cholesterin ist sehr stark erniedrigt, das wäre wie gesagt ein Peak, der normalerweise hier 2 Etagen höher gehen würde bei Gesunden. Und Sie sehen dann hier, dass 7 und das 8 Dehydrocholesterin angereichert sind. Und nur ganz kurz, was verbirgt sich dahinter? Ich habe mal hier einen Ausschnitt aus der Cholesterin-Biosynthese vom Ladosterol bis zum Cholesterol herausgenommen. Und ja, wie kommt es zu solchen Defekten? Was ist da die Ursache? Was funktioniert nicht? Weiß das jemand? Man kann das einfach festmachen. Genau, also bestimmte Enzyme für diese Umwandlungsschritte, die sind einfach defekt, sind durch einen erblichen Defekt einfach nicht vorhanden. Und dadurch kommt es dann hier sozusagen zu einem Block auf dieser Stufe des Metabolismus. Und dadurch entstehen dann solche schwerwiegenden Krankheiten, wie zum Beispiel eben, hier waren Sie gerade das Child-Syndrom gesehen oder CHH-Syndrom, Konradi-Hühnemann-Happel-Syndrom, Lactosterolose oder hier eben, wie Sie gerade gesehen haben, auf der letzten Stufe zum Cholesterin ist es also wirklich nur noch die Umwandlung von einer Doppelbindung, da stockt es dann sozusagen auf der Stufe des 7-Dehydrocholesterin. Ja, kommen wir nun zum zweiten Teil der, wie ich schon angekündigt hatte, sehr immer wichtiger werdenden Massenspektrometrie in der klinischen Diagnostik. Und das sind in der Regel Kopplungstechniken mit anderen chromatographischen Techniken. Also zum Beispiel eben mit der GC, mit der LC. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also bei der GC-MS-Kopplung übernimmt eben nach wie vor der Gaschromatograph die Trennung meines Substanzgemisches. Nur als Detektor, da nehme ich eben jetzt ein Massenspektrometer. Das können wir uns hier an der Grafik ansehen. Also das war unser Gaschromatograph von gerade und da nehme ich also jetzt das Massenspektrometer als Detektor, nicht einfach nur ein FID, nicht einfach eben nur eine Flamme. Hier drin ist dann wieder die Säule, die die Probe nach wie vor auftrennt. Wenn man dann noch einen Autosampler hat, dann kann man eben auch Proben entsprechend über Nacht abarbeiten, weil die, wie Sie gesehen haben, mitunter auch schon mal ein bisschen länger dauern. Und nach der einzelnen Auftrennung der Probenkomponenten gelangen Sie also jetzt ins Massenspektrometer und dort bekomme ich quasi als Zusatzinformation zu der Zeit, wann der Peak jetzt von der Säule eluiert ist, immer auch noch ein substanzspezifisches Massenspektrum, mit dem ich dann die Substanzen identifizieren kann. Das heißt, ich habe nicht einfach nur ein Signal wie in einem normalen Chromatogramm, sondern ich habe noch eine ganz entscheidende, entsprechende Zusatzinformation. Und das ist hier das Massenspektrum, wie Sie es hier zum Beispiel mal vom Cholestanol sehen. Und die Frage ist jetzt, wie kommt dieses dieses substanzspezifische Massenspektrum zustande? Das zeige ich Ihnen gleich noch. Also, der Vorteil ist erstmal, ich kann alle Methoden im Grunde auch auf GCMS umstellen und es gibt also zahlreiche Bereiche, in denen das angewendet wird. Es ist nicht nur die Medizin, auch in der Lebensmittelanalytik, Umweltanalytik, Industrie. Es ist also ein universeller Detektor. Und Sie sehen also hier die wahnsinnige Empfindlichkeitssteigerung, zum Beispiel 1967, als man damit angefangen hat, die GC eben routinemäßig zu nutzen, da lag die Nachweisgrenze bei etwa 500 Pikogramm. Und heute kann man mit hochauflösender GCMS, hier auch schon 1992, mindestens um Faktor 1000 empfindlicher messen, also 0,005 Pikogramm. Und das erlaubt Ihnen zum Beispiel eben den Drogennachweis in Haaren, wenn Sie also etwas längeres Haar haben und jemand über längere Zeit Drogen genommen hat, dann werden da also die entsprechenden Metaboliten abgelagert und Sie können aus wenigen Haaren eine ganze Drogenkarriere sozusagen mit dieser Technik nachweisen. Und wie schon gerade erwähnt, Sie bekommen ein qualitativ besseres Messergebnis durch das Massenspektrum, haben eine höhere Sicherheit in der Substanzidentifizierung und können eben auch jetzt unbekannte Verbindungen, die Sie nicht im Labor haben, dann entsprechend identifizieren. Kurz zur Entwicklung der GCMS oder der MS-Technik. Hier sehen Sie mal ein Bild aus den 50er Jahren, wo die Kommerzialisierung, wie man sie so denn nennen darf, zu der Zeit eingesetzt hat. Also da hat ein Massenspektrometer wirklich hier jetzt noch einen ganzen Raum ausgefüllt. Und mittlerweile sind die Geräte eben so klein und miniaturisiert, dass sie auch eben schon in den 70er Jahren bei keiner Weltraummission eigentlich fehlen, um eben bestimmte Luft- und Bodenproben direkt vor Ort zu analysieren. Heute sehen die Geräte so, wie zum Beispiel bei uns im Labor, etwa so aus, passen also bequem auf den Labortisch. Ja, wie funktioniert das jetzt? Wie funktioniert Massenspektrometrie? Das Besondere ist, das Grundprinzip in der Massenspektrometrie ist, dass ich geladene Teilchen, also Ionen, ich brauche also unbedingt Ionen, dass ich die in einem Magnetfeld von ihrer Flugbahn ablenken kann. Und ich stelle mir also dieses Magnetfeld entsprechend ein und kann dann, je nach Masse und Ladung dieser Teilchen, eben die Flugbahn beeinflussen. Diesen Effekt, den nutzt man eben in der Massenspektrometrie aus. Das heißt, ich habe letztendlich eine massenabhängige Selektion von Ionen mit einer Masse durch Ladung. Hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber wenn wir das mal hier in der Grafik anschauen, zeige ich Ihnen das nochmal. Also ich brauche zuerst natürlich die Verbindung vom Gaschromatographen oder kann auch ein HPLC-Gerät sein, zu meinem Massenspektrometer, das ist die sogenannte Transferline oder das Interface. Und dann muss ich diese Ionen, weil nur Ionen kann ich in Massenspektrometer von der Flugbahn abbringen und letztendlich auch trennen, die muss ich mir erstmal erzeugen. Und das mache ich mit einer Ionenquelle. Und man hat sich weltweit, zum Beispiel bei der Gaschromatographie, darauf geeinigt, dass man die Analyten mit 70 Kiloelektronenvolt beschießt. Und dadurch entstehen dann eben diese Ionen, die ich dann im Detektor oder im Massenanalysator erstmal dann trennen kann, weil da stelle ich mir dann das passende Magnetfeld ein und dann kommt es letztendlich eben zu dieser Auftrennung. Mal gucken. Ja, was ich dann letztendlich bekomme, sieht aus wie ein Chromatogramm. Das heißt, ich habe also wieder Peaks, wie ich sie schon von der Chromatographie eben kenne. Aber in Wirklichkeit verbirgt sich jetzt hinter jedem Punkt in diesem Chromatogramm noch eben das Massenspektrum. Das heißt, man spricht in der Massenspektrometrie hier auch von der Summe aller Massenspektrum oder eben dem Totalionenstrom. Wie kommen diese Massenspektrum jetzt zustande? Warum sind die so spezifisch? Es ist also so, wenn man sich jetzt hier mal das Molekül Kohlensäure vorstellt, hier habe ich es Ihnen mal abgebildet, dann hat jedes Molekül ja sozusagen stabile Stellen und bestimmte Sollbruchstellen, die also nicht so stabil sind. Und wenn ich jetzt dieses Molekül mit Elektronen beschieße, dann mag jetzt also zum Beispiel von dem Gesamtmolekül zunächst hier so ein Fragment abbrechen in der Seitenkette und ich bekomme hier ein entsprechendes Signal bei 623. Das wäre also der Molpeak minus diese Methylgruppe und dann geht es so weiter. Das heißt, diese Energie von 70 Kiloelektronen oder von 70 Elektronenvolt, die ist quasi mit Überschussenergie versehen, dass das Molekül nicht nur einfach ionisiert wird, sondern dass das Molekül in einzelne kleine Fragmente zerfällt. Und diese Fragmente, die sehen Sie dann eben im Massenspektrum. Und das ist eben, wenn ich immer diese Energie nehme, sieht das eben auch immer gleich aus. Und das hat man eben weltweit so genutzt, dass eben alle, die Massenspektrometrie machen, ihre Spektren in einer Datenbank hinterlegt haben und weil sie eben immer so spezifisch sind, kann man sie in solchen Datenbanken hinterlegen und ich kann sie also hier jetzt zum Beispiel in der NIST-Bibliothek, da sind 200.000 Substanzen ungefähr drin, die kann ich also alle mit dieser Bibliothek eindeutig identifizieren, ohne dass ich die 200.000 Substanzen alle im Labor haben muss. Das ist eben der große Vorteil der Massenspektrometrie. Ja, genutzt wird das zum Beispiel eben auch bei Dopingkontrollen, die ja jetzt auch im Rahmen der Europameisterschaft und eben auch für das kommende Olympia-Ereignis dann wieder aktuell sind. Also die werden auch alle mit der GCMS-Technik analysiert. Sie kennen das, Sie haben A- und B-Probe, eine Rückstellprobe, die dann später nochmal als Kontrolle gemessen werden kann. Und das machen zum Beispiel die Kollegen in Köln, die also sehr viel oft eben auch die gesamten Dopingproben eben für Olympia durchführen. Hier haben wir zum Beispiel mal eben einen positiven Drogenbefund auf Amphetamin und auf Koffein. Dann als Beispiel für die GCMS habe ich hier Ihnen auch noch eine wichtige Krankheit mitgebracht, und zwar ist das die sogenannte Sitosterolämie, auch Phytosterolämie genannt. Und die Patienten klagen hier über solche Xanthome an den Augen oder Xanthelasmen an den Knien, Gelenkschmerzen und Arthritis. Und insbesondere sind diese Patienten von einer sehr, sehr frühen Arteriosklerose betroffen. Also sie haben teilweise mit 30 schon einen Herzinfarkt erlitten, haben also ein viel, viel größeres Herzinfarktrisiko. Nun, was steckt dahinter? Auch hier geht es wieder um Cholesterin und Co. Der Cholesterinstoffwechsel oder das Cholesterin ist, wenn man es in der normalen Routine-Diagnostik misst, normal bis leicht erhöht. Aber was erhöht ist bei diesen Patienten, das sind die sogenannten Phytosterine. Nun ist ja zum Beispiel Sitosterin als eins der Phytosterine sozusagen das Cholesterin der Pflanzen. Die Zellwände sind aus Sitosterin, analog zu den menschlichen Zellen aus Sitosterin aufgebaut. Und bei diesen Patienten mit Sitosterolämie ist es so, dass sie eben diese pflanzlichen Sterole nicht wieder abbauen oder nicht wieder aus dem Körper ausscheiden können. Das liegt an einem Defekt im Cholesterintransporter ABCG5. Und auch das kann man wunderbar mit der Gaschromatographie hier identifizieren. Sie sehen also hier Campesterol, Sitosterol, Stigmasterol, insbesondere hier das Sitosterol, was eben stark erhöht ist. Das sieht man eben wieder in der normalen Routinediagnostik nicht, weil der normale Cholesterintest eben hier nicht so stark differenzieren kann. So am Rande erwähnt, auch ganz interessant ist, dass zum Beispiel diese Phytosterine in diesen neuen funktionellen Lebensmitteln auch ganz oft enthalten ist, zum Beispiel in Margarine, die das Cholesterin senken soll. Und stattdessen ist diese Margarine dann eben mit Pflanzensterinen angereichert, die man dann eben statt des Cholesterins aufnimmt. In der Regel werden die auch relativ schnell aus dem Körper wieder ausgeschieden, aber eben nicht bei Sitosterolämie-Patienten. Das wäre also extrem kontraproduktiv dann für diese Patienten. Ja, das war ein Beispiel für die GCMS. Jetzt kommen wir mal zur LCMS-Kopplung, also HPLC gekoppelt mit Massenspektrometrie. Hier ist jetzt mein Problem, wir haben ja immer noch im Hinterkopf, ja, ich brauche Ionen. Damit Massenspektrometrie überhaupt funktioniert, muss ich Ionen haben. Jetzt habe ich aber erstmal bei der Gaschromatographie war das sehr einfach, aber ich habe jetzt meine Analyten im Lösungsmittel. Das heißt, ich muss dieses Lösungsmittel erstmal loswerden, damit ich dann anschließend ionisieren kann oder irgendwie einen anderen Weg finden. Und das funktioniert bei der HPLC-MS so, dass ich zunächst mal eben das Lösungsmittel entferne. Das ist dann eine sogenannte sanfte Ionisierung. Und die funktioniert so, dass ich am Ende der Kapillare einfach eine hohe Spannung anlege und dann was von der HPLC-Säule eloiert, so als feinen Nebel versprühe. Und das hat zur Folge, dass ich dann auf jedem Tröpfchen erstmal Ladung quasi an der Oberfläche habe. Und wenn ich jetzt das Lösungsmittel quasi entziehe, verdampfe, dann werden meine Tröpfchen immer, immer kleiner, immer, immer kleiner. Und irgendwann ist das Lösungsmittel quasi ganz weg. Und es konzentriert sich die gesamte Ladung eben auf dieser kleinen Oberfläche und es kommt dann zur sogenannten Coulomb-Explosion. Und das ist also ganz praktisch, weil dabei sich nämlich die Analyten sozusagen selbst ionisieren, von selbst aufladen. Das kann man sich hier in der Animation nochmal ansehen. Also das wäre jetzt hier mein HPLC-System, wo also die Trennung durchgeführt wird. Die Analyten eloieren dann hier von der HPLC-Säule und werden dann hier in einem Trocknungsraum, da wird also das Lösungsmittel quasi entzogen mit einem Trockengas Und dabei laden sich eben die Moleküle von alleine auf. Es kommt also zu dieser erklärten Coulomb-Explosion. Und diese Ionen werden dann eben einfach in das Massenspektrometer eingeleitet. In der Regel besteht das hier aus solchen Stäben. Das können 4 sein, dann wäre es ein Quadrupol. Es können auch 8 sein als Oktapol. Und dann stellt man sich eben das Magnetfeld hier zwischen diesen Stäben so ein, dass für dieses Molekül eben der Weg sozusagen durch das Massenspektrometer frei ist. Und wenn ich mir eine andere Magnetfeldstärke einstelle, dann kommt halt eben ein anderes Ion mit einer anderen Masse dadurch, während die anderen dann eben an der Wand vielleicht zerschellen, die dann gerade nicht gewünscht sind. So, jetzt legen wir noch eins drauf. Jetzt machen wir nicht nur Massenspektrometrie, sondern doppelte Massenspektrometrie. Das ist die Technik der sogenannten Tandem-Massenspektrometrie, auch MS-MS genannt. Und dabei übernimmt jetzt das erste Massenspektrometer sozusagen ein massenspezifisches Clean-up, also eine sozusagen Aufreinigungsstufe. Das ist insbesondere wichtig, wenn man mit Matrix arbeitet, wie Blut, Serum, Urin, wo eben auch noch ganz viel andere Substanzen drin sind, die stören können. Während das zweite Massenspektrometer eben dann die Aufgabe der Detektion übernimmt. Hier sieht man das zum Beispiel, ich habe also hier die normale erste Ionisation, dann filtere ich mir im ersten Massenspektrometer hier dieses B-Ion heraus, beschieße das dann nochmal mit Elektronen und erhalte dann ein ganz hochspezifisches Tochterspektrum, wo ich dann eben meinen Analyten entsprechend identifizieren kann. Das macht man zum Beispiel, wie ich das am Anfang schon erwähnt habe, eben zum Beispiel für die Drogenanalytik in Haaren. Hier sieht man da mal den Unterschied, das wäre jetzt zum Beispiel normale MS, GCMS und wenn ich das mit MS-MS mache, dann habe ich also hier eine viel, viel höhere Empfindlichkeit, weil die Peaks eben auch sauberer werden, der Untergrund eben nicht mehr so stark ist. Also insofern bringt mir diese zweite Massenspektrometerstufe mehr Empfindlichkeit und eben auch noch mehr Sicherheit in der Identifizierung. Das heißt, ich bekomme letztendlich ein qualitativ besseres Messergebnis. Ja, jetzt will ich nicht nur identifizieren, ich will ja in der klinischen Diagnostik in der Regel auch quantifizieren. Das heißt, ich will wissen, wie hoch ist der Spiegel, wie viel ist nun drin von meiner Substanz. Und das macht man mit der sogenannten Isotopenverdünnungsanalyse. Das heißt, ich gebe jetzt am Beispiel Glucose, die ich hier analysieren will, einen sogenannten internen Standard dazu, und zwar einen isotopenmarkierten Standard. Das wäre also jetzt hier das deuterierte Glucose, die also, wo 2 Wasserstoffatome ersetzt worden sind durch Deuterium. Und der Unterschied ist dann einfach in 3 sind es, doch 2. Der Unterschied ist dann, dass die normale Glucose 203 als Masse hat, während also die deuterierte 205 hat. Und das kann ich also wunderbar im Massenspektrometer sehen und habe also wirklich den idealen internen Standard, weil diese deuterierte Glucose, die verhält sich ja bei der Probenaufarbeitung genauso wie die Glucose, die ich analysieren will. Und ich weiß, was ich dazugegeben habe von dem internen Standard und dadurch kann ich dann eben entsprechend quantifizieren. Und das macht man eigentlich für alle klinischen Tests, das ist sozusagen der Goldstandard, wenn man andere Methoden entwickelt, auch in der Routinediagnostik, da greift man also immer wieder, um Werte zu vergleichen, als Referenzwerte eben auf diese Technik zurück. Ja, dann hier aus der Praxis, die LC-MS-MS-Technik verwenden wir zum Beispiel im Labor zur Bestimmung von Immunsuppressiva, da ist ja ganz wichtig, dass Sie nach Organtransplantation Medikament eben monitoren. Sie brauchen eben immer einen Spiegel, der im therapeutischen Fenster liegt. Zu wenig bedeutet Organabstoßung, zu hoch, dann haben Sie halt starke Nebenwirkungen. Und weil das eben so wichtig ist und das therapeutische Fenster so eng ist, machen wir das eben mit der LC-MS-MS-Technik. Um ganz sicher zu sein, dass wir hier eben auch wirklich die Muttersubstanz des Medikaments bestimmen. Denn die anderen Techniken bestimmen sehr häufig auch die Metaboliten mit. Und dann haben sie falsch zu hohe Medikamentenspiegel und es kann eben dadurch zum Beispiel zu einer Organabstoßung kommen. Ein Beispiel noch für die Tandemmassenspektrometrie ist das Neugeborenen-Screening. Da wird also kurz nach der Geburt so ein Blutstropfen auf ein Filterpapier gegeben und dann an ein zentrales Labor geschickt, die das Neugeborenen-Screening machen. Und da werden also aus diesem einen Blutstropfen werden all diese schweren Stoffwechselerkrankungen bei Neugeborenen können diagnostiziert werden, wie hier zum Beispiel gezeigt das Phenylalanin bei Phenylketonurie. Und da wird also auf diesen auf Filterpapier gegebenen Blutspot, der wird also einfach wieder extrahiert mit einem Lösungsmittel. Da kommt dann der interne Standard dazu, wie hier zum Beispiel eben von dem Phenylalanin. Und da sehen Sie hier, ist also eine sehr starke Erhöhung. Und das wäre dann also ein positiver entsprechender Befund. So, zum Abschluss, letzten Folien, will ich noch kurz darauf eingehen, dass man die Massenspektrometrie mittlerweile auch noch im Bereich der Mikrobiologie nutzt. Da ist also wirklich so eine richtige Revolution jetzt gerade im Gange. Hier sind wir auf der Seite Genetik, also Genom, da spricht man von Genom, da bekommen Sie so einen DNA-Fingerprint und hier sind wir jetzt in dem Bereich der Proteomics. Da spielt also die Massenspektrometrie wieder eine entsprechende Rolle. Das ist eine Technik, die eben auch hier in Münster mitentwickelt worden ist und wo es dann eben für den Herrn Tanaka auch den Nobelpreis gab. Da werden also jetzt, die Technik nennt sich MALDI-TOF-MS, werden also zum Beispiel Abstriche einfach mit dem Massenspektrometer analysiert. Das heißt, Sie haben also einen Abstrich, den Sie jetzt auf mikrobiologisch untersuchen wollen. Das wird mit einem Laser beschossen in einem Massenspektrometer und es steigt dann quasi so eine Wolke von Ionen auf, die alle aus den entsprechenden Bakterien stammen und die können Sie dann mithilfe der Massenspektrometrie analysieren. Die Spektren, die sind sehr, sehr komplex. Aber mittlerweile sind die Datenbanken dafür eben so gut, dass sie aus so einem komplexen Spektrum auch eben hier einen Staphylococcus aureus sozusagen herausfiltern können und dann eben so eine Spezies oder einen Stamm dann entsprechend einfach diagnostizieren können, ohne dass sie dann aufwendig mikrobiologisch Platten anzüchten müssen, Kreuzreaktionstests machen müssen und eben auch mal schnell, wie zum Beispiel vor 3 Jahren bei EHEC, dann das Ganze analysieren können. Ja, das war es soweit. Dankeschön.